frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Darf man das überhaupt noch wünschen? Anfang Februar? Ja, naja, egal, ich bin hier schon. Willkommen zurück.
Also wir sind ein bisschen später zurück als erwartet, aber was soll man machen? Es lief nicht alles so glatt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gab ein paar Terminverschiebungen, aber wir sind zurück.
Wir sind zurück. Ich freue mich sehr. Und auch direkt in einer ganz neuen Branche nochmal, denn wir sind jetzt in der Filmbranche diesmal und haben das Interview gerade auch schon aufgezeichnet. Und ich fand es nochmal richtig spannend, weil man irgendwie selten so Einblicke hinter die Kulissen von so Filmen hat.
Total. Und ich habe gleichzeitig wieder richtig Lust bekommen, jetzt ins Kino zu gehen. Ich glaube, das ist vielleicht eine Idee für heute Abend.
Also in diesem Sinne, lass uns direkt reinstarten und ab in die Folge.
Ganz viel Spaß.
Heute bei uns zu Gast im Podcast ist Friederike Kromme. Friederike ist Filmproduzentin und seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Filmbranche. In der Zeit hat sie unter anderem schon bei Warner TV, Constantin Entertainment und RTL 2 gearbeitet. Seit über 2 Jahren ist sie jetzt bei Ziegler Film und produziert dort aktuell die ZDF-Serie Lena Lorenz. Außerdem war sie an der Entwicklung und Pre-Production der Netflix-Serie Kacken an der Havel beteiligt, die am 26. Februar erscheint. Und zusätzlich war sie auch noch vor kurzem in der Dezember-Ausgabe des Hollywood Reporters Germany. Daher freuen wir uns riesig, dass sie heute hier ist und mit uns über ihre Arbeit als Filmproduzentin spricht. Liebe Friederike, herzlich willkommen bei From 9 to Life.
Ja, hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Hallo, wir freuen uns auch sehr. Schön, dass du hier bist. Und wir starten in unserem Podcast immer mit den 3 gleichen Fragen, um so ein bisschen Rahmen zu setzen und dich auch einfach kennenzulernen und auch so ein bisschen zu vergleichen zwischen unseren Gästen. Deswegen gleich die erste Frage. Was ist denn für dich der schönste Teil an deinem Job?
Das sind mehrere Faktoren bei mir. Also ich liebe es, mit kreativen Menschen zu arbeiten, weil man sich herrlich austauschen kann. Ich liebe es, Figuren entstehen zu lassen. Ich finde es gigantisch spannend, sich mit einem Thema zu befassen, wo das Bauchgefühl sagt, da ist was, da kann was sein und dann taucht man da tiefer ein. Genau, also aber das Größte ist, glaube ich, wirklich für mich mit den Menschen. Das finde ich schon sehr cool.
Mhm. Und dann dazu die Gegenfrage, was fordert dich denn am meisten heraus in deinem Joballtag?
Die Menschen. Jeder von uns hat ja auch mal einen Kacktag. Also wir sind ja alle in unserem Alltag, sind wir sehr menschlich und jeder ist geprägt durch seine Vergangenheit und das bringt jeder anders zum Ausdruck und das ist schon interessant, auch vor allen Dingen so, ich muss ja wirklich ein Team auch zusammenfügen und da eben zu schauen, wer passt zusammen. Die Produktion ist ein Langstreckenlauf. Das heißt, wir sind dann schon auch wirklich 2-3 Jahre miteinander vereint. Und das ist schon eine Herausforderung hier und da.
Kann ich mir vorstellen. Und die 3. Frage, was ist etwas, was möglicherweise die wenigsten Menschen über deinen Job wissen?
Ja, it's not that glamorous, baby. Also man sieht halt immer in der bunten und der Gala und jetzt auch Hollywood Reporter, wie geil alles aussieht und wie alles Scheinwerfer und der rote Teppich. Mittlerweile ist es auch ein blauer Teppich. Ja, das gehört dazu, aber für mich ist das nicht, das ist für mich Arbeit. Punkt Nummer 1, gehe ich nicht über den roten Teppich. Keiner will mich sehen. Jeder möchte, weiß nicht, Max von der Gröben oder Jella Hase oder den schicken Damien Hardon sehen. Ich gehe dahin, um die nächsten Projekte an Land zu ziehen. Jetzt steht die Berlinale im Februar an. Da geht man hin und trifft sich und trinkt extrem viele Kaffees. Also das ist dann der Job, aber das ist auch ein herrlicher Job, weil man ja sehr viel Menschen kennenlernen kann und toll zuhören kann und da entsteht dann auch oft die weitere Idee, die nächste Idee raus.
Wenn wir jetzt einmal quasi einen Schritt zurückgehen, weil wir haben ja bestimmt alle schon mal den Jobtitel Filmproduzentin oder Filmproduzent gehört, aber sag nochmal genauer, was steckt da wirklich hinter? Also was ist dein Beitrag zu einer Filmproduktion? Was ist da deine Rolle und was gehört wirklich zu deinen Aufgaben?
Also ich sehe mich ganz oft als kreativen Projektmanager. Also ich betreue die Idee, ich sage dazu dann auch Vision. Ich bin auch der Vision Keeper. Ich passe auf die Vision des Autoren auf, dass wenn immer mehr Leute dazukommen, die Vision sich nicht verändert. Gleichzeitig bin ich vom Ideenblitz bis hin zur Ausstrahlung, zum Marketing betreue ich die ganze Zeit die Idee, die Vision. Und das sind unterschiedliche Möglichkeiten, da natürlich als Produzentin einzutauchen und zu führen. Also das ist halt, die Idee entsteht, wir brainstormen und sagen, okay, wir schreiben das erstmal auf ein Blatt Papier auf und überlegen, für welchen Sender könnte das sein. Jetzt gibt es sehr viele Faktoren in meiner Branche. Die Branche liegt wirklich am Boden. So habe ich das auch noch nie erlebt. Das ist sehr schwierig gerade. Aber das ist halt wirklich dann Akquise, welcher Sender könnte diese Idee betreuen und auch gemeinsam als Team umsetzen. Dann hofft man, dass man ein Development Go bekommt. Mittlerweile ist das auch so, dass du, bevor du irgendwas einreichen kannst, musst du die IP checken. Das ist einfach die, so eine Art Adresse, dass man die Wichtigkeit des Projektes setzt. Und wenn man dann das Development Go bekommen hat, dann geht man wirklich ins Development. Das betreue ich auch, weil ich eben auch die Autoren reinhole, welche AutorInnen sind, also welche Gruppe an Kreativen sind wichtig in einem Writers Room oder sind wichtig als Ideengeber, dass die Vision bestärkt wird. Und dann geht es weiter in das nächste Stadium, das ist Produktions-Go. Und da müssen dann die ganzen Gewerke eingesetzt werden. Und das mache ich auch. Also viele, ich weiß jetzt nicht, ob das viele ProduzentInnen so machen wie ich. Ich rede mit allen. Ich möchte die persönlich kennenlernen. Das geht erstmal über die Telefongespräche, kennenlernen, ist man sich sympathisch, ist die Zeit auch, ne, das Termingerechte, wo drehen wir jetzt, sagen wir mal, außerhalb von Deutschland, da sagen dann auch mittlerweile viele Teammitglieder, die Familie haben, oh, ich habe jetzt schon zwei Projekte im Ausland schon gemacht, ich will jetzt wieder in Deutschland drehen, da muss man auch, das sind auch Faktoren, die mitspielen und dann geht's weiter, währenddessen werden die Bücher geschrieben, dann besetze ich das Team, dann kommt das Casting dazu, das ist toll, I love it, das ist großartig.
Ja. Also wirklich von A bis Z betroffen, so ein ja. Film, so ein ja. Film mit. Ja, und würdest du sagen, dass der Einfluss von Filmproduzentinnen auch nach außen sichtbar ist? Weil das ist mir zumindest auch in der Vorbereitung aufgefallen, wenn ich einen Film schaue, dann achtet man eher darauf, die Schauspieler machen einen tollen Job, irgendwie der Schnitt, das Drehbuch und so weiter. Würdest du sagen, das ist nach außen sichtbar, was sie macht? Oder ist es eigentlich, sag ich mal, umso ruhiger es ist, umso besser macht ihr quasi?
Ja, also das glaube ich, das ist schon, wobei mittlerweile, also ne, man merkt ja, was von Amerika rüberschwappt, von den Produzenten von Love Actually, von den Produzenten von den Marvel Universe und so. Das ist schon ein Aushängeschild. Ja. Ich glaube, wir sind da jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob außerhalb der Branche die ProduzentInnen, die ich toll finde, wo ich sage, boah, das genauso will ich das machen, ob die so bekannt sind. Also jetzt ist natürlich Regina Ziegler sehr bekannt gewesen früher. Jetzt wird es natürlich ein bisschen ruhiger, aber trotzdem ist die Ziegler-Film ein extrem wichtiger Bestandteil in der Branche. Also ich glaube, außerhalb der Branche, nee.
Okay,
ja. Also, oder sagt euch Christian Becker was? Also,
nee, man kennt eher die Person in der ersten Reihe.
Und, ja. Das sind wirklich extremst bekannte. Mhm. Das finde ich spannend. Ne, ja, Christian Becker hat jetzt Momo gemacht zum Beispiel. Ganz toller Film. Ich verstehe nicht, warum es nicht am Kino funktioniert. Ich war mit all meinen Kindern im Kino. Ich fand den großartig. Ganz toll.
Okay, nehmen wir mit. Alles klar. Und du hattest ja gerade schon angedeutet, wenn du dann auf der Berlinale bist oder auf anderen Events, dass es auch ganz viel Netzwerken oder neue Ideen und Projekte kommt. Wie kommst du denn grundsätzlich als Produzentin zu neuen Projekten? Also schlägst du da selber Ideen vor? Geht das über die Firma, wo du arbeitest, dass die neue Projekte ans Land ziehen und du bewirbst dich dann intern drauf? Oder es wird dir zugeteilt? Wie läuft das? Wie läuft das ab?
Also ich glaube, das macht jede Firma unterschiedlich. Also ein Projekt, das habe ich ja eben schon einmal gesagt, das ist ja ein Langstreckenlauf. Das heißt, du betreust wirklich sehr lange eine Idee und du musst gucken, ob du vom Herzen her diese Geschichte erzählen möchtest. Ne? Das war bei mir, bei der Constantine Entertainment habe ich eine Dokumentation gemacht und musste über, ich glaube, 6 oder 7 Monate ein Projekt betreuen, wo jemand sein Kind verloren hat. Also da habe ich gemerkt, das sind Themen, gerade als frisch gebackene Mutter, Also das entspricht mir nicht. Und da merke ich auch, da muss ich mich auch zurückziehen, weil das geht zu nah an mich ran. Ich glaube auch jetzt nicht, dass, also es gibt ja unterschiedliche Genres. Also grundsätzlich läuft es so, dass man ein Thema interessant findet oder man hat Autoren, mit denen man wahnsinnig gerne zusammenarbeitet. oder ein Pool an, genau, an Kreativen. Es kann auch sein, dass eine Regie auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, willst du nicht die Produktionsfirma sein, dass wir das zusammen machen? Es gibt auch natürlich, wie du eben gesagt hast, die Möglichkeit, dass die Chefin sagt, das wird gemacht und das teile ich jetzt dir zu. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir alle in der Situation, dass wir auch sagen, passt nicht zu mir, kann das nicht die oder der machen. Das gibt es. Das ist aber jetzt zum Beispiel in einer Firma, wo man fest angestellt ist. Es gibt auch die freiberuflichen Produzenten, die Themen schon, die Geschichte schon sehr viel weiter vorangetrieben haben, die sich dann sozusagen bei einer Firma bewerben. Also man spricht halt miteinander, es ist jetzt nicht wirklich dieser normale Bewerbungsprozess. Und dann sagt man, ja, das passt zu uns, let's go. Oder hat der Sender schon angebissen, das ist natürlich auch immer super. Aber man braucht natürlich das Backoffice, weil wenn man nur eine Person ist, dann kann man ja nicht den ganzen juristischen Krams und den Zahlenkrams und das alles kann man nicht alles selber wuppen. Deswegen dockt man da gerne auch an eine Firma an. Was es auch für ein Konstrukt gibt, ist, dass man für einen kleinen monatlichen Obolus an eine große Firma andockt und sagt, alles, was ich entwickle, schuster ich euch zu. Das ist so First Look Deal. Und dann, wenn ihr es nicht machen wollt, dann gehe ich woanders hin. Also das geht auch.
Ich würde jetzt noch gerne mit dir ein bisschen über die Entstehung eines Films reden. Weil ich kann mir vorstellen, bis der Film dann wirklich auf der Leinwand ist, ist es ja ein mega langer Prozess. Und das kriegt man als Zuschauer dann gar nicht so richtig mit. Und du bist ja von A bis Z dabei, wie wir jetzt schon erfahren haben. Deswegen leg gerne nochmal da, was so die zentralen Schritte sind, womit es anfängt, womit es aufhört. Vielleicht magst du das doch einmal sagen.
Also das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man beleuchten muss, um das zu erklären. Kino ist eine Sache, dann ist ein Film fürs Fernsehen eine Sache, dann ist internationale Koproduktion nochmal eine Sache, dann gibt es Auftragsproduktionen, Serien, Streamer-Serien, öffentlich-rechtliche Serien, die dann zu Reihen werden. Kino ist, finde ich, die Königsklasse. Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil du sehr viel Geld brauchst, sehr viel mit Geld wirtschaften musst, mit vielen Partnern zusammenarbeiten musst und auf die Vision achten musst. Also das sind sehr viele Hab-Acht-Situationen als Produzent. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also es ist wahnsinnig viel Planung. Wo spielt die Story? Dann, welchen Verleih willst du? Es gibt unterschiedliche Verleihfilme. Ohne Verleih funktioniert Kino nicht. Das heißt, da brauchst du auch schon mal gute Konnekis. Dann brauchst du hervorragende Namen fürs Drehbuch, dass die Leute ins Kino kommen. Ne? Weil warum soll ich mir einen Film angucken? Wie setzt du dich ab von, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio oder den ganzen Marvel-Sachen oder whatever, also den Big Names. Man beschwert sich natürlich, oh, das sind immer nur die ganzen Florian David Fitzes dieser Welt, die ins Kino, im Kino gezeigt werden. Ja, aber dieser Mann zieht. Das ist, der spielt gut. Und dann ist es das ganz Klassische. Also du hast eine Idee, die kann man einreichen als Produktionsfirma oder die Kreativen haben sich das fördern lassen. Das ist natürlich auch toll. Wir sind in einem Land, wo wir Gott sei Dank tolle Förderungen haben. Geht immer noch besser. Das war ein anderes Thema. Und auch die Streamer könnten ein bisschen mehr mithelfen. Aber auch ein anderes Thema, Streitthema. Dann holt man sich das Team, so wie ich das eben auch kenne. Dann holt man sich die Big Names. Dann versucht man das, die Idee zu verkaufen und hofft aufs Beste und hofft auch, dass die Leute, die die großen Namen haben, mitziehen und dass der Verleih das gut findet und dass der Verleih bei seiner Portion Geld bleibt, die er geben möchte oder die sie geben wollen. Und genau, und dann braucht man ein anständiges Marketing, dafür auch noch ein großes Budget. Also das ist Königsklasse. Da ist es beim Fernsehen und bei den Streamern ein bisschen einfacher.
Vielleicht magst du das nochmal kurz sagen, wie sich das abgrenzt. Das interessiert mich jetzt auch nochmal, also wie das bei einer Fernsehproduktion dann, was da wegfällt vielleicht oder was dazukommt.
Der Druck fällt weg. Also klar gibt es immer noch einen Druck auf dem Kessel und das muss performen und hohe Qualität haben und entsprechend dem Senderplatz gut passend sein und so. Also das ist klar. Beim Fernsehen ist es eben, entweder bewirbst du dich auf eine Ausschreibung von den Öffentlich-Rechtlichen oder du redest halt mit den Streamern und sagst, okay, was wollt ihr gerne? Zum Beispiel HBO Max. hat ja jetzt gelauncht. Die wollen jetzt eigentlich nur Serie und vorwiegend haben sie am Anfang gesagt, sie möchten Crime. Dann überlegst du dir halt was mit deinem Kreativteam und deinem Pool an, ne? Also Kreativteam hört sich so an, als wenn ich jetzt hier einen Tisch hätte und da sitzen alle Kreativen. Nee, das ist natürlich nicht so, sondern ich rufe die halt an und sage, hey, du kannst wahnsinnig gut Krimis schreiben, hast du eine Idee? Wollen wir was zusammen machen? Und dann überlegt man sich was und dann gibt es eine Optionierungssumme. Dann schaut man, dass man die Vision zum Besten bringt.
Das heißt, bei einem Kinofilm bezahlt ihr das als Produktion quasi alleine die Kosten und bei einer Fernsehproduktion oder für Streaming-Anbieter bezahlen das die Sender bzw.
Das bezahlen die Sender, genau, beziehungsweise man einigt sich dann auch. Ne? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich dann einigt. Das sind die Erstgespräche natürlich mit mir als Produzentin. Irgendwann hole ich mir dann die HerstellungsleiterInnen rein, mit denen wir dann überlegen, wie ist das Drehbuch konzipiert, was ist machbar, was ist nicht machbar, das ist das Budget pro Folge oder für den ganzen 90 Minuten und das muss halt dann gemacht werden für das Geld. Mehr gibt's nicht.
Das heißt, bei so einer Veröffentlichung von einem Film ist man wahrscheinlich sehr nervös, also nicht nur du als Filmproduzentin.
Ja.
Also sowohl als auch, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also du freust dich natürlich, wenn dein Baby performt, aber beim Kino, da stehen Existenzen auf dem Spiel.
Weißt du denn vorher, ob der Film erfolgreich wird? Also hat man da irgendwie so ein Gefühl für? Ist es absehbar?
Nee.
Okay, nee. Krass.
Also das ist ja auch, also jetzt mal im ganz Kleinen, Lena Lorenz, ZDF Primetime, donnerstags nach Bergdoktor. Ich überlege mir ein Jahr lang Ideen, Geschichten mit diesem wundervollen Kreativteam, das wir haben. Und dann wird der Film gesendet und du denkst dir, hä, warum performt denn der so geil in der Mediathek und nicht das andere Thema, wo du dachtest, okay, das ist ein Selbstläufer. Das sind ja auch die unterschiedlichsten Gegebenheiten, wie die Zuschauer gerade ticken oder was Trump wieder verzapft hat oder ob man sich mit einer Schwere gerade beschäftigen will oder halt nicht oder ob die Folge mit dir resoniert wegen Tiefgang oder wegen Verlust oder das sind ja sehr viele Faktoren. Auch das Wetter ist ein gemeiner Faktor, den ich leider ist mein Draht zu Petrus nicht ganz so gut.
Also sollte es für dich eigentlich immer regnen oder?
Nee, mittlerweile geht es ja mit der Mediathek auch gut. Ne? Also es heißt ja jetzt Streaming-Portal beim ZDF, aber das Streaming ist natürlich super. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe keinen Fernseher mehr. Meine Kinder gucken auch nicht auf dem Fernseher. Ich gucke nicht mehr linear.
Krass, ich glaube, obwohl du Produzentin bist und ja, spannend.
Also ich habe natürlich, ich habe alle Streamer abonniert. Ich hab natürlich auch meine GEZ-Kosten und so, aber ich gucke gezielt auf den Streaming-Portalen, auf den Mediatheken. Ah, okay, das gucke ich mir an. Ich gucke es aber auch unter einem anderen Aspekt. Also ich versuche alles, mindestens die ersten zwei Folgen zu gucken oder die ersten 30 Minuten, um ein Gefühl zu bekommen. Und oft scroll ich vor, weil ich mir dann den Abspann anschaue, wer hat alles mitgemacht.
Und wie oft gehst du oder gehen deine Kinder ins Kino?
So oft es geht. Also meine sind jetzt noch ein bisschen klein. Ich muss sie noch ein bisschen abhärten. Ich habe selber, ich glaube, mit 6 Ariel geguckt. Und für mich war das easy peasy. Meine Kinder mit 11 können noch nicht mal Ariel gucken, weil Ursula aufgespießt wird. Und mögen sie nicht, wenn dann Sebastian fast im Kochtopf landet. Aber also ich versuche so oft es geht reinzugehen. Momo ging jetzt. Pumuckl natürlich. Ach so, natürlich, Checker Tobi, unser Held.
Oh, der ist toll.
Ja, klar.
Cool. Um noch einmal zurückzukommen zu der Entstehung des Films, kannst du sagen, wie lang so eine Produktion oder dieser ganze Prozess, den du geschrieben hast, dauert oder ist das total unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie schnell die Bücher entwickelt werden. Also wirklich schnell für eine 90 Minuten sind 2 Jahre. Ab dem Zeitpunkt, wir haben die Idee eingereicht, dann sagen die, wir prüfen es. Da vergehen dann, weiß ich nicht, 4 Wochen, manchmal 6 Wochen. Dann sagen die, wir finden es interessant. Die ersten Gespräche finden statt, Visionsaustausch. Dann sagen sie, hey, wir machen Development, schreib mal das Buch. Dann gibt es einen Writers Room im besten Sinne. Und dann gibt es irgendwann das Produktionsgo. Das heißt, sagen wir einfach mal, im Januar sieht es gut aus und man kriegt eine Interessensbekundung. Dann plus minus im April geht das ganze Development los, sagen wir mal für 8, 9 Monate mit mehreren Fassungen. Dann kriegt man das Produktionsgo im November und dann dreht man das Jahr drauf. Und dann geht man in die Post, das ist Schneideraum und Mischung und Musik und alles, was dazugehört und Grading. Und dann bei jetzt den großen Streamern, dann kommt natürlich die ganze Pressearbeit noch dazu. Also 2 Jahre ist schon extrem schnell.
Und was du ja auch schon gesagt hast, ist, dass ganz viele Personen an so einer Filmproduktion beteiligt sind. Also RegisseurInnen, ProduktionsleiterInnen, DrehbuchautorInnen. Gibt es unter all diesen beteiligten Menschen jemand, der irgendwie besonders das Sagen hat? Gibt es da klare Hierarchien oder ist das wirklich eine Teamarbeit auf Augenhöhe?
Also Hierarchie ist ein Muss. Ich glaube, es gibt Menschen, die mit flachen Hierarchien gut zurechtkommen. Es gibt Menschen, die top-down sind. Das ist auch generationsabhängig, wie alt die Person ist, die jetzt gerade die Führung übernimmt, die den Hut auf hat. Einer muss den Hut aufhaben, Punkt. Einer muss den Kopf hinhalten, einer muss das letzte Wort haben und ein Veto einsetzen und so. Also das ist anders funktioniert das nicht. Das ist klar. Es gibt aber die unterschiedlichen Development-Phasen eines Films, einer Serie, wo sich das ein bisschen verschiebt, ne? Ich als Produzentin bin natürlich immer übergeordnet, aber ich nehme mich in bestimmten Situationen zurück, weil ich sage, da ist jetzt jemand, der kann das besser als ich, zum Beispiel schreiben. Da ist jemand, der ist Head-Autorin. Dann hat die Person den Hut auf im Writers Room, in der Führung des Teams und so. Ich komme immer stichprobenartig rein und schaue mir die Stimmung an. Und es kommt auch vor, dass ich dann sage, du bist toxisch, raus hier. Du hast hier nichts zu suchen. Das passiert auch. Da bin ich dann natürlich klar in der Führung. Aber meine Verantwortung ist, dass die Vision bestehen bleibt und dass das Projekt vorankommt. Und da gibt es unterschiedliche Phasen. Das heißt, die Kreativphase, da haben wir die Head-Autorenschaft. Dann am Set renne ich auch nicht rum und sage, ihr müsst das so und so machen. Da gibt es die Regie. Und da schaue ich mir aber dann, entweder bin ich anwesend und schaue mir das an, was wird gefilmt, welche Einstellungen gibt es. Und dann schaue ich mir am nächsten Tag die Muster an. Die Muster sind die Dailies, das kann ich sehen, ohne dass es geschnitten ist. Was wurde gedreht? Gefällt mir das nicht? Und da bin ich dann aber auch wieder sehr eng in der Kommunikation mit Regie und DOP, mit der Kamera und auch mit dem Sender. Mögt ihr das nicht? Was sollen wir verändern? Wie sieht das Kostüm aus? Wie sieht die Maske aus? Wie sieht das Szenenbild aus? Wie ist der Ausschnitt der Kamera? Wie ist die Einstellung? Gerade am Anfang wird das alles überprüft. Da tausche ich mich aus. Aber auch da, das ist eher Augenhöhe. Wobei, wenn mein Bauchgefühl sich meldet, sage ich ganz klar, nee, das müssen wir anders machen. Weil sonst ist sonst macht das ja keinen Sinn. Also ich habe ja nicht von ungefähr ein Bauchgefühl und nicht von ungefähr hat mich ein Projekt angesprochen oder ein Kreativer oder whatever. Da muss ich dann schon auch auf meine innere Stimme hören. Und so geht es halt weiter. Also ne, in jeder Phase gibt es die Leute, die mit mir gemeint, ich habe den Gesamthut auf, aber es gibt die Leute, die in der Führung sind, die das dann auch in dem Falle besser ausführen. Ich bin keine Juristin. Da hat dann das Juristenteam den Hut auf und beraten mich.
Spannend. Und ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin meintest. Und zwar meintest du, die Branche liegt gerade am Boden. Was bedeutet das? Was meinst du damit? Also wie sieht es gerade bei euch in der Branche aus?
Also das fing ja an, ne? Das schwappte dann so peu à peu rüber aus Amerika. Die haben ja sehr viele Streiks gehabt. Da will ich auch gar nicht, das ist deren Kram. Das haben wir Gott sei Dank nicht, das System. Bei uns ist das so, bei uns sind ja die Streamer auf den Markt gekommen. Früher war es öffentlich-rechtlich, dann hatten wir noch die privaten Sender, ProSieben, Sat.1, RTL und so. Und dann kamen die Streamer, Netflix und Co. auf, Amazon und RTL Plus hat sich gegründet und wie sie alle heißen, Apple, Paramount, Sky und so. Und dann, ich glaube, jetzt ist es 3 Jahre her oder 2,5, nee, doch 3 Jahre her, fing an, die Blase zu platzen. Das heißt, wir hatten, ich hatte ein ganz großes Projekt mit Warner zusammen und zwei weiteren tollen Teammitgliedern im Produzentendasein. Wir hatten ein ganz tolles Projekt mit Sky zusammen. Das war die Mokka-Mafia als Co-Pro mit dem ZDF. Wir hatten alles. Wir hatten das ganze Team zusammen. Wir hatten den sensationellen Cast zusammen. Wir hatten alle Gewerke, die Heads of hatten wir drin. Wir hatten die Finanzierung. Wir wussten, wo wir drehen. Wir hatten eine Co-Pro mit Polen. Wir hatten alle Förderungen drin. Wir hatten die Big Names. Es war ein Wahnsinnsprojekt. 6 Folgen. Großartig. Richtig, richtig toll. Ja, und dann zum Münchner Filmfest. Wir hatten alle uns hingearbeitet, dass man jetzt den Launch kriegt beziehungsweise den Hinweis, dass wir existieren, dass wir gedreht werden bei Sky, bei dem Empfang. Und dann kam, ich glaube, 24 Stunden vorm Empfang die Absage, nee, wir machen nichts. Der Sky-Empfang wird abgesagt. Und das ist kein gutes Zeichen, vor allen Dingen, wenn ein Sender das zum Filmfest macht. Dann weißt du, das steht bis hier oben. Da ist Alarm. Und boah, ich kriege wieder Gänsehaut. Also das ist schon heftig, weil du weißt, es sind 140 Menschen involviert nur für mein Projekt. Mhm. Und das Gleiche ist mit Krank passiert. Das Gleiche ist mit so vielen anderen großen, tollen Projekten für wirklich hervorragende, sehr große Produktionsfirmen passiert. Manche haben es geschafft, wie jetzt Krank zum Beispiel. Da hat das ZDF es übernommen und dann sind die jetzt zu Apple. Deswegen gibt es eine zweite Staffel und so. Und es ist auch ein ganz tolles Produzententeam mit Violet Pictures und Realfilm. Wir sind leider nicht übernommen worden.
Und wieso wurde es abgesagt?
Weil der Sender zugemacht hat.
Ah, und dann, okay. Mhm.
Sky wurde geschlossen, Sky Deutschland wurde geschlossen. Nicht der Entertainment-Bereich und auch nicht der Sportbereich, aber die Eigenproduktionen vom Sender wurden geschlossen. Dann, ich glaube 8 oder 9 Monate später ist Paramount vom Markt gegangen. Mhm. Und da merkst du plötzlich, und dann ist das eine Kettenreaktion mit Angst verbunden. Und die großen Budgets, die sind geschrumpft und alle produzieren einfach weniger. Und dann hast du natürlich bei einem so tollen, großartigen Zulauf, wenn mehr Sender plötzlich auf den Markt kommen, dann blip, 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 kommen die ganzen Produktionsfirmen, alle machen sich selbstständig, alle tollen Kreativen haben wundervolle Ideen, damit die endlich Content auch zeigen können, wird sehr viel produziert. Das schießt natürlich den Preis nach oben. Das war wirklich auch krass, wie Leute, wie der Markt leergefegt war an Teammitgliedern. Du hast keinen mehr gefunden, weil sie alle irgendwie verstreut waren und für die großen Amis auch gearbeitet haben. Das heißt, deren Know-how hat sich verändert. Also ganz toll, was das an Mobilität für den Markt bedeutet hat. Und jetzt geht's gerade runter.
Spannend. Und wir erleben ja aktuell auch in eigentlich allen Branchen und Berufen, dass KI die Arbeitswelt verändert. Und ich hatte jetzt bezogen auf die Filmbranche vor kurzem erst gesehen oder auf die Produktionsbranche. Das war ich ganz spannend, dass Florida Entertainment, kennst du vielleicht auch, das ist eine recht große Produktionsfirma in Berlin, die verschiedene Unterfirmen haben. Unter anderem produziert Florida TV die gesamten Joko und Klaas TV-Shows. Und die haben auch eine Florida Film GmbH und so, also verschiedene Firmen darunter. Und die haben jetzt unter anderem auch eine AI-Produktionsfirma gelauncht. Also eine wirklich eigene Firma in deren Portfolio, die nur AI-Produktion macht. Wie blickst du darauf? Erlebst du das auch schon in deinem Umfeld, dass AI eure Arbeit verändert?
Ich glaube, man muss aufpassen, wie mit allem. Ne? Alles in Maßen ist fein. Aber gerade in einer Kreativbranche fehlt, wenn man jetzt computerisierte Sachen übernimmt, die Seele. Und es ist ja auch eine Stimme, wenn wir etwas produzieren, ich gehe jetzt einmal noch mal kurz zu Lena Lorenz, weil das natürlich gerade am aktivsten bei mir arbeitet. Wie gestalte ich ein frauenaffines Produkt und was spricht zu mir? Da kann ich nicht die KI fragen, da kann ich nicht, keine Ahnung, zu ChatGPT oder es gibt ja auch so Script-AIs und so, da kann ich ja nicht zu denen gehen und sagen, spuck mir mal ein paar Themen aus, wenn es nicht mit mir resoniert. So funktioniert es ja nicht. Das Gleiche auch mit Kunst. Also Sidney Pollack spricht ja zu dir, weil da eine Aura ist oder auch eine Energie freigesetzt wird. Und wenn du aber ein Computerprogramm sagst, hier, mach mal das Thema, die Farbgebung, weiß ich nicht, ob das so mit einem, zu einem oder zur Seele oder zum Herzen spricht. Das ist also, und natürlich macht man KI-Workshops mit. Und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gemacht. Total interessant, wahnsinnig spannend. Und das ganz toll ist das Thema, okay, wer bedient denn die KI? Und die KI kann meistens nur das wiedergeben, wie schlau, wie beseelt, wie welches Know-how der Mensch hat, der davor sitzt. Und dementsprechend werden Sachen rausgespuckt von der KI.
Du hast gerade gesagt, Filme brauchen Herz und brauchen irgendwie eine Seele. Also das kann ich sehr nachvollziehen. Ja. Würdest du denn sagen, dass Filme, je nachdem wer sie produziert hat, auch eine eigene Handschrift haben? Also dass deine persönlichen Haltungen oder eben deine Erfahrungen auch in die Projekte mit einfließen?
Ja, also ne, das kommt ja auch darauf an, wie ich ein Drehbuch lese. Oder jetzt sind mir so ein paar Sachen, jetzt bei unserem Development sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo die Frauen alle am Herd stehen und kochen und währenddessen eine Unterhaltung führen. Ich sage, Leute, spinnt ihr? Das machen wir nicht. Also so präge ich das natürlich. Oder da achte ich schon sehr drauf. Oder man muss nicht immer das klassische verheiratete System zum Kinderkriegen haben. Also kann auch gleichgeschlechtliche Liebe zeigen und die adoptieren oder die Gebärmutter, weiß ich, darf man das in Deutschland? Weiß ich gar nicht. Können ein Kind austragen lassen und so. Also dass man einfach unmoderne Stories hat oder dass, wenn jemand stirbt, ist es nicht halt klassisch eine Beerdigung, sondern es kann auch eine Urnenbestattung sein. Also das, was mich interessiert, trage ich natürlich in die Projekte mit ein, auch so führe ich ja auch. Also mein Führungsstil ist natürlich ein anderer als jetzt von einem anderen Produzenten oder Produzentin. Ich versuche das auf Augenhöhe hinzukriegen. Ich versuche das auf sehr viel Kommunikation. Ich versuche das angstfrei, weil so bin ich extremst geprägt worden früher in der Zeit. Und das mag ich nicht, ich möchte einfach, dass jeder Spaß, soweit es geht, natürlich bei der Arbeit hat, weil dann ist das Team, setzt Flügel frei. Das ist ja der Hammer, wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst über irgendwas ganz Klassisches hier, ne, zeige ich euch immer so ein Drehbuch, da sind natürlich Massenanmerkungen immer drin. Und dann setzt du dich aber fürs Produktionstreffen mit dem Szenenbild, mit Kostümbild, mit Maskenbild, mit Regie, mit Kamera und bringst etwas zum Leben, was du ein Jahr vorher ganz nur mit Buchstaben betreut hast.
Das ist cool.
Wunderschön. Das ist ja so großartig und es macht so viel Spaß. Herrlich.
Ich kriege schon wieder sehr viel Lust auf den Job. Das ist irgendwie bei allen Interviews so bei uns. Du drehst gerade an Lena Lorenz. Ich sehe es da im Hintergrund und du hast ja auch gerade das Drehbuch gezeigt. Vielleicht magst du die Serie, ist es ja, einmal kurz vorstellen und auch sagen, ob du nur daran arbeitest oder ob du jetzt auch schon wieder in die Zukunft blickst. Also was sind vielleicht auch deine nächsten Steps?
Ja, also Lena Lorenz ist ein Bergformat fürs ZDF. Immer donnerstags wird das ausgestrahlt. Wir produzieren 6x90 Minuten, was sehr viel ist. Innerhalb von einem Jahr. Das ist eine Herausforderung. Aber der Bergdoktor macht 8 Folgen. Ich glaube, uns geht es einen Tacken besser, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. Aber die Kollegen machen das natürlich auch ganz toll. Und das ist eine wunderschön, liebevoll gestaltete, hoffentlich immer mehr modern werdende, eskapistische Sendung, wo man ein Versprechen dem Zuschauer gibt, bei uns bekommt ihr tiefgehende Themen, aber eben ein bisschen leichter präsentiert als jetzt, sagen wir mal, Mittwochabendfilm oder ein Kino, wo man manchmal, also ne, klar, Marvel ist jetzt was anderes, das ist Action, aber manchmal hat man ja auch so Kinofilme, wo ich denke, jetzt, das war harter Tobak. Das ist bei uns ein bisschen leichter.
Und wenn man jetzt hier zugehört hat und selber Interesse bekommen hat an dem Job, was sollte man da deiner Meinung nach mitbringen, an Eigenschaften vielleicht? Und was sind auch so dann die Next Steps? Also braucht man eine Ausbildung, braucht man ein Studium? Sind da Praktika sinnvoll? Was würdest du jetzt empfehlen, wenn hier jemand zuhört und Lust hat?
Also ich glaube, also grundsätzlich eine Affinität zu Menschen und zum Film sollte vorhanden sein. Ein bisschen Kreativität sollte auch da sein, weil sonst ist das Quatsch, in dieser Branche zu arbeiten. Also ich liebe diese Branche, weil es halt, klar gibt es mittlerweile den klassischen Weg über die Uni, aber es gibt auch ganz viele Autodidakten. Ich bin selber auch eine. Es gibt die Möglichkeiten, sich hochzuarbeiten. Es gibt die Möglichkeiten, 4 Jahre Produktion zu studieren und dann zu sagen, okay, ich bin Produktionsleiterin oder ich bin Produzent und dann, aber was ganz klar ist, du, und das verstehe ich immer nicht, ich weiß nicht, wie, ob ich früher auch so war. Gott, jetzt hört sich das total bescheuert an, dass ich voll alt bin. Aber also, du brauchst halt Zeit. Du musst, um gut in deinem Job zu werden, brauchst du Erfahrungen. Und diese Erfahrungen machst du auch mit 80 noch. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo du sagst, okay, jetzt, I rock. Ich bin die Geile. Das glaube ich nicht. Aber das, also ein Fachwissen, das Handwerk ist gut zu erlernen. Wie man das macht, ob über Praktika, ist jedem selbst überlassen. Es gibt die Menschen, die gerne die Schulbank drücken und gerne Tests schreiben und gerne in der Bibliothek sitzen und lernen. Das war ich nicht. Für mich war die Schule ein Graus. Für mich war die Uni ein Graus, bis ich gesehen habe, okay, jetzt hat's Klick gemacht, das will ich machen. Und dann ging das, da musste ich ja nicht mehr lernen. Dann habe ich mir Sachen einmal durchgelesen, habe es verstanden und da war einfach das Interesse dann so groß, dass ich gerne auch irgendwo hingegangen bin und mich weitergebildet habe. Also das schon. Also das kommt, glaube ich, auch darauf an, in welches Gewerk man gehen will. Also jetzt Produzentin, da sollte man über das Handwerk gelernt haben. Man sollte wissen, wie man sich am Set zu benehmen hat. Das sollte man auch vielleicht mehr als zweimal gemacht haben, zwei Produktionen gemacht haben. Dann ist Junior Producen, dann Producer, dann ausführende Produzent und dann ist irgendwann Produzentin. Also das sind, glaube ich, schon so die klassischen Steps und die sollte man nicht überspringen, würde ich persönlich meinen, weil dann ich glaube auch, dass man jemanden mal anschauen muss und sagen will, will man von dem lernen oder von der? Ist die eine gute Art, Mentorin zu sein? Und dann just do it.
Das waren richtig tolle Einblicke bisher. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du bei uns warst. Wir kommen jetzt noch zu unseren drei schnellen letzten Fragen. Und die erste lautet: Wie kann man denn euch Filmproduzenten oder vielleicht auch die gesamte Branche unterstützen? Und wie kann man dir auch konkret folgen? Wo findet man dich?
Also, wie kann man uns unterstützen? Wir werden, ich glaube, also bei uns geht's los Anfang April. Schaltet ein und wenn ihr jung seid, dann geht auf das Streamingportal Lena Lorenz und klickt. Und bitte bleibt ein bisschen länger als 30 Minuten dran, weil erst dann zählt's. Und schaut dann bitte noch die nächste Folge, weil dann zählt's richtig. Also das auf jeden Fall. Und sonst, wie erreicht man uns? Also ich bin bei LinkedIn, Insta, ich glaube bei Facebook bin ich auch, aber das ist alles bei Insta verlinkt. Da bin ich gar nicht mehr so oft drauf. Genau, und sonst, also einschalten oder wenn man mir was schicken wollen würde, dann, ich glaube, ich stehe bei Crew United in meiner E-Mail-Adresse. Aber so grundsätzlich, also man muss schon vom Fach sein, weil sonst ist das für mich leider rausgeschmissene Zeit, weil ich lese wirklich sehr, 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 sehr viele Drehbücher. Und wenn das nicht Hand und Fuß hat, dann ist ungern. Also mir hat man neulich ein Drehbuch von 1992 zugeschickt. Nein, das lese ich nicht.
Und wenn, wir hatten jetzt ja gerade schon darüber gesprochen, wenn andere Interesse an dem Job haben, hast du da noch einen abschließenden Ratschlag? Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich überlege jetzt selber Filmproduzent oder Filmproduzentin zu werden, gibt es da noch etwas, was du der oder die gerne mitgeben möchtest?
Ja, einfach Punkt Nummer eins bei mir melden. Ich gebe da immer sehr gerne Auskunft. Ich würde sagen, ab ans Set. Weil dann sieht man, ob es wirklich für einen ist. Weil wir haben krasse Working Hours. Es ist nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, alles Red Carpet, Glamour, Glamour, Glamour. Da musst du auch mal um 2 Uhr nachts am Set stehen und das Team aufrechthalten und zeigen, du bist mit von der Partie. Du musst auch im Regen stehen. Es ist kalt, es ist eklig. Das gehört alles dazu und es gibt die schönen und die Kackmomente. Es gibt Streitereien. Du musst halt lösungsorientiert sein. Ich glaube, das ist extremst wichtig. Und was ich auch merke, ist, es ist gut, wenn man so ein bisschen mit sich selbst im Reinen ist, weil dann kannst du dich auf die anderen mehr konzentrieren, als dass du deinen Narzissmus hervorholst. Ich glaube, als Narzisst sollte man nicht in dieser Branche sein.
In der aktuellen Zeit, wo es so viele schlechte Nachrichten und beängstigende Nachrichten auch gibt, möchten wir unseren Podcast immer so positiv wie möglich abschließen. Deswegen die letzte Frage an dich. Welche guten Nachrichten erlebst du denn in deinem Joballtag oder was gibt dir in deinem Beruf Hoffnung und bringt gute Stimmung an den Tag?
Das ist das Team. Also wir gucken, also ganz ehrlich, ich arbeite mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen und das ist also jetzt habe ich wieder Gänsehaut. Das sind so großartige, wundervolle Leute mit so viel zu geben und die. Ich glaube, wenn wir alle mal ein bisschen mehr links und rechts schauen und Tacken länger zuhören und an der Person andocken, die wir gerade uns gegenüber haben, dann sind die Trumps dieser Welt, disqualifizieren sich von selbst. Ich glaube, das ist alles nur in uns und das, was wir uns erlauben zu fühlen. Wenn wir nur Hass uns erlauben zu fühlen und uns nur von Hass umgeben und nur von Negativ, dann ist man leider in der Welt gefangen. Das ist ja ein vicious circle. Ich glaube, wenn man aber mal innehält und die Natur auf einen wirken lässt oder wenn man die wundervollen Menschen mal beobachtet, da sind wir schon, so schlimm ist alles gar nicht.